24 Gaza people. And now we're in season 14. Presented by WeIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 der Karriere- und Werdegang-Podcast ist presented by WeIG Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 14, beziehungsweise insgesamt 301. Gast in der Börse People Serie, ist Angelika Sommer-Hemetsberger. Vorstandsmitglied der ÖKB, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Börse und seit kurzem auch Präsidentin des Aktienforums. Liebe Angelika, es ist mir eine Riesenfreude, dich zum Podcast zu begrüßen.
Servus. Servus Christian.
Servus.
Freut mich, danke.
Legen wir los. Karriere- und Werdegang-Podcast. Du bist Steirerin aus Leoben und ja, hast studiert in Graz. Welche Richtung hast du da gewählt? Wie ist es bei dir losgegangen?
Ja, ich bin, wie du richtig festgestellt hast, ich bin geboren in Leoben in der Steiermark, bin aufgewachsen in Oberösterreich, war dann ein Jahr in Japan und dann bin ich nach Graz gegangen zum Studieren und habe dort Betriebswirtschaft gemacht.
Und in Leoben geboren, AT&S, irgendwelche Connections außerhalb deiner jetzigen Profession?
Nein, damals eigentlich nicht. Das war eher die Connection meines Vaters zur Montanuni, der hat nämlich dort studiert hat und dort meine Mutter kennengelernt hat.
Das ist doch eine schöne Geschichte. Dich hat es dann relativ rasch in die Finanzwirtschaft gezogen. Stichwort Meil. Eine Geschichte der Kreditanstalten hat es schon fast wieder vergessen, gibt es auch schon lange nicht mehr. Aber bitte in eigenen Worten, was hat die Meil gemacht und was hast du dort gemacht?
Genau. Ich habe mich schon während des Studiums mit dem Thema Banken beschäftigt und habe mir gedacht, eigentlich wäre es ganz interessant, in dem Bereich auch was weiterzumachen und bin dann über einen Zufall zur Meil Finanzberatung damals gekommen. Eben, wie du richtig gesagt hast, eine Tochter der CA, die sich beschäftigt hat damals mit steueroptimierten Veranlagungsmodellen sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle und Firmenkunden. Und die war dann relativ schnell auf der Seite der Produktentwicklung und Firmenkundenbetreuung. Hat unheimlich Spaß gemacht und ja.
Es war eine spannende Zeit. Ich habe damals zufällig bei einer Konkurrentin von der Kreditanstalt das Gleiche gemacht. So bei der Erste Group damals. Ähnliche Geschichte. Du hast auch 1995, glaube ich, Vertriebsagenten übernommen dort bei der Meil.
Genau. Das heißt, ich habe dort dann gewechselt, jetzt, nachdem das so eine kleine Firma war damals, was übrigens extrem toll war, weil man als Mitarbeiter dort einfach alles machen konnte. Also alles, was interessant war, hat man gemacht. Und ich habe dann entsprechend auch irgendwann die Vertriebsaktivitäten übernommen, habe für den Privatkundenvertrieb ein tolles Team gehabt und habe mich selbst dann eher um die Unternehmenskunden, um die Firmenkunden gekümmert und damit aber beides mitgekriegt. Macht Spaß.
Unbedingt. Macht Spaß, ja. Und man muss schon sagen, ich meine, wenn man von den 90er Jahren spricht und steueroptimierten Fahren, damals ging halt noch irgendetwas.
Genau,
damals
da ging noch was, genau.
Gab es für Leute, die hier etwas in der Schublade hatten, auch wirklich was anzubieten bei den Kunden. Und ich habe es unlängst geschrieben, ich bin 38 Jahre im Markt, 19 Jahre davon waren leiwand und 19 years of hurt irgendwie. Die zweite Hälfte ist, funktioniert steuerlich und ja, wie auch immer. Darum soll es jetzt nicht gehen. Seit 1998 bist du bei der österreichischen Kontrollbank und gekommen, um zu bleiben. Ja, jetzt Vorstandsmitglied seit 10 Jahren, aber wie hat's denn begonnen? Was waren denn deine ersten Aufgaben bei der ÖKB?
Also meine ersten Aufgaben bei der ÖKB war eigentlich das, was ich auf der damals Kundenbetreuerseite auf der Meil, ich sage jetzt einmal verbrochen hatte, dann auf der Kundenseite auch weiter zu betreuen. Die ÖKB war nämlich einer meiner ersten Kunden überhaupt in der Meil, die ich betreuen durfte.
Und auch nicht der kleinste Kunde, ne?
Auch nicht der kleinste Kunde, aber total interessanter Kunde, weil es grundsätzlich eine Spezialbank. Ich hatte auch quasi viele große österreichische Unternehmen in bei den Kunden dabei. Aber was ich damals machen durfte und das vermutlich, wenn man mich vorher gefragt hätte oder wenn man mir gesagt hätte, du wirst irgendwann einmal in einem Rechnungswesen landen, hätte ich gesagt, du bist wahnsinnig. Genau. Ich sicher nicht. Und das hat sich aber ergeben, nachdem in der ÖKB viele interessante Themen damals im Rechnungswesen irgendwie in Kombination vorhanden waren. Das war, eine waren die Wertpapierveranlagungen, das andere waren eben steuerlich quasi Steueroptimierung, das andere war quasi ganz normale die Steuerthemen, die ich ja kannte aus meiner Vergangenheit. Das war eigentlich das, was meine Anfangstätigkeit war. Das heißt, mit Rechnungswesen, Buchhaltung einmal noch gar nichts am Hut. Das Thema hat sich dann irgendwann so im Lauf der Zeit ergeben. Mhm. Also das war, ist dann irgendwann dazugekommen.
Letztes zur Mail noch, das schreibt man so wie das E-Mail in Versalien mit Punkten dazwischen. Wäre im Internetboom des neuen Markts natürlich ein Namen für ein IPO gewesen damals, Mail. Ne? So wie die Austria E-Mail, genau. Die damals ein paar Orders gekriegt hat, weil es glaubt, genau. Damals ein E-Mail-Unternehmen wirklich war.
Ja. Wäre sicher toll gewesen. Ich weiß allerdings auch noch die Abkürzung, warum es so heißt. Das war Maschinen- und Anlageninvestitionsleasing.
Das ist dann ist ein bisschen sperriger. Genau.
Also insofern Mail ist deutlich besser und man hat dann irgendwann auch quasi Mail als Kurzform gewählt und die Finanzberatung angehängt.
Ich wollte das noch bringen, weil Mail könnte man auch an Fluglinien denken, Miles and More oder sonst irgendetwas oder was auch immer. Ja, aber jedenfalls die Geschichte stimmt tatsächlich, dass die Austria E-Mail aber Orders gekriegt hat im Internet. Ja. Ja, Finanzbildung als großes Thema natürlich. ÖKB haben wir begonnen. Gehen wir ein paar Milestones durch bis zum Vorstandsjob 2014. Wie ist es weitergegangen?
Du hast gesagt, gekommen, um zu bleiben zuerst in deiner Einleitung. Genau. Einer der ganz wesentlichen Punkte für mich, warum ich, sage jetzt mal, noch immer in der ÖKB bin, ist, weil es einfach total spannend ist und total abwechslungsreich. Und das, obwohl ich von 1998 bis Ende 2013 eigentlich in der gleichen Abteilung war, aber dadurch, dass es dort so viele unterschiedliche Aufgabenstellungen gab, war das einfach super für mich, weil ich bin definitiv nicht der Routinetyp. Mhm. Das heißt, Meilensteine dabei waren jetzt so die Gründung von mancher Tochtergesellschaft, die in der Zwischenzeit war. Ich habe 2007 dann die Abteilungsleitung übernommen vom Rechnungswesen, habe in der Zeit, du erinnerst dich, knapp nach 2007 kam 2008, das Thema Finanzkrise hat dann irgendwo zugeschlagen. Das war die Zeit, wo ich auch zuständig war für die Wertpapierveranlagungen. Das heißt, Lehman war definitiv ein Thema. Glücklicherweise kein großes, aber es hat natürlich Auswirkungen gehabt auf alle, ich sage jetzt mal auch alle Veranlagungen und sonstigen Themenstellungen in dem Zusammenhang. Und dann hat es sich einfach weiterentwickelt. Das Schöne in der ÖKB ist eben dadurch, dass es jetzt die Bank ist groß genug, um vielfältig zu sein, aber auch noch klein genug, um vieles machen zu können. Mhm. Das ist so ein bisschen die Fortsetzung von der Mail, wo ich zuerst gesagt habe, es war schön, einen großen Überblick zu kriegen. Und das ist eigentlich was man in der ÖKB auch sehr gut schafft und warum es eigentlich viel Spaß macht. Also das waren wesentliche inhaltliche Punkte.
Und ihr seid vor allem immer sehr schnell, wenn es irgendwie brennt. Das hat man nicht nur gesehen bei Lehman, sondern dann auch vor allem bei Covid. Das ist ein anderer Bereich.
Genau.
Und mit Garantien und so weiter und so fort. Und
bei Lehman durfte man dann noch die Clearingbank machen.
Das wird auch besonders leibend gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ein kleiner Spoiler mit, da komme ich später dazu, CCP, weil das ergibt sich jetzt aus dem nächsten Punkt. 2014, du wurdest Mitglied im Vorstand der österreichischen Kontrollbank. Ihr seid zwei. Für welche Agenten bist du zuständig innerhalb der ÖKB?
Also ich bin, das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber nicht drastisch. Damals, wie ich 2014 begonnen habe, war der Rudolf Scholten mein Kollege. Der Rudolf hat den Exportservice-Bereich übergehabt. Ich habe damals vom Johannes Atems den Kapitalmarktbereich, jetzt von den Geschäftsbereichen übernommen. Ein Thema, das mir immer schon Spaß gemacht hat und quasi, wo ich auch, ich sage jetzt mal, von meinem Wertpapierveranlagungskonnex ja durchaus einen Hang dazu hatte. Ansonsten sind bei mir viele Themenstellungen wie Finanzen, IT, Personal war dabei und auch unser Treasury. Das heißt, wo unsere Emissionstätigkeit stattfindet. 2016 ist dann der Helmut Bernkopf gekommen, da ist der Rudolf Scholten dann in Pension gegangen und wir haben ursprünglich die Geschäftsverteilung gleichgelassen, wie wie es mit dem Rudolf war, und haben jetzt angesichts unserer beider Verlängerung mit Anfang des Jahres unsere Geschäftsverteilung ein bisschen neu aufgestellt. Mhm. Der Helmut macht jetzt mehr den Marktbereich und ich mache mehr den Marktfolgebereich, was jetzt das, ich sage jetzt mal, Kreditgeschäft, Risikobeurteilung und diese Dinge betrifft. Was bei mir geblieben ist, ist der Kapitalmarktbereich, der doch ein sehr, in Österreich sehr infrastrukturlastiger ist und sehr auch quasi im Operations drinnen ist und insofern auch sehr gut zu dem IT-Bereich dazu passt, der ja auch bei mir ist.
Jetzt komme ich gleich zu den Folgepunkten so einer Vorstandsbestellung. Natürlich, das bringt auch Aufsichtsratsmandate natürlich mit sich. Du bist seit 2014 stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Wiener Börse, bist für mich irgendwie ein Gesicht der grünen Entwicklung am Kapitalmarkt, da Nachhaltigkeit und Green Bonds und so weiter. Die Acredia gehört natürlich dazu, die CCBA gehört dazu, Clearing, Counterpart und so weiter. Da kann ich spoilern, werden die nächsten beiden Folgen in diesem Börse People Podcast mit dem Wolfgang Graubrunner und der Kalina Scharowa-Müller sein. Die beiden sind Geschäftsführer der CCBA, die in Kürze den 20er feiert. Und da machen wir ein bisschen einen Deep Dive und dann gibt es natürlich auch noch die ÖKB CSD. All das fällt irgendwie, nehme ich an, dann auch inhaltlich in der ÖKB in deinem Bereich, sonst wärst du nicht im Aufsichtsrat.
Genau, absolut. Ja,
genau. Damit haben wir es eh zusammengefasst. Ja. Kommen wir zu deinem Steckenpferd Nachhaltigkeit, Green Investments. Wann ist es deiner Meinung nach da losgegangen in Österreich und was kann man als ÖKB tun, um das zu supporten?
Es ist schwierig für mich jetzt zu sagen, wann es eigentlich wirklich losgegangen ist. In der ÖKB beschäftigt man uns mit dem Thema Nachhaltigkeit seit den frühen 2000ern, das heißt gefühlt ewig. Das heißt, bei uns ist es einfach ein Thema, das langsam gewachsen ist. Wo ich das Gefühl gehabt habe, dass es so wirklich interessant wird und wo es auch wirklich von der Investorenseite her mehr im Fokus steht, war dann so Mitte der 10er Jahre, also 2015, 16, wo man dann gesehen hat, okay, gut, jetzt, auch wenn man auf Roadshow ist oder so, und die ÖKB hat ja durchaus auch in der Zwischenzeit einige Sustainable Bonds emittiert. Damals war die Zeit, wo man überlegt hat, soll man es machen oder soll man es nicht machen? Das heißt so Mitte der 10er Jahre. Und irgendwann war dann nur mehr die Frage, okay Gott, wann machen wir es, nicht ob wir es machen. Einfach weil die Nachfrage der Investoren auch dementsprechend dann da war. Und ich glaube, also die ÖKB-Anleihen werden im Wesentlichen platziert bei institutionellen Investoren, Official Institutions, also da ist quasi Asset Managern, da ist da die Nachfrage sehr hoch. Aber man merkt es dann auch im Privatbereich, also Nachfrage von Privatkunden. Das ist eher das, was ich jetzt quasi aus der Beobachtung des Kapitalmarkts habe, wo man dann merkt, okay, gut, und jetzt werden plötzlich nachhaltige Fonds, Nachhaltigkeitsanleihen, Green Bonds einfach viel stärker nachgefragt als früher. Und das finde ich eigentlich was super ist. Für mich war auch einer der Momente, das war vor ein paar Jahren beim Forum Alpbach, wo es darum gegangen ist, um das Thema Sustainable Finance. Und da war eine Session in eher so ein Workshop-Format und es war ein Raum voller Jugendlicher und ich glaube, es waren drei Banker drinnen oder so. Ja, und es war aber wirklich das Thema, wo ich das Gefühl gehabt habe, so und jetzt ist es bei der Jugend angekommen und die interessieren sich wirklich dafür und das ist wirklich ein Thema und das ist ein Anliegen, sich auch dementsprechend damit zu beschäftigen beziehungsweise auch wirklich dann dort zu investieren, wo man das Gefühl hat, ja, dort will ich rein, das halte ich für zukunftsträchtig. Also das war für mich wirklich so ein toller Moment, wo ich sage, okay Gott, es ist jetzt nicht nur die Theorie, sondern es ist tatsächlich angekommen und ich glaube, das ist unheimlich wichtig.
Wir haben über Alpbach kurz gesprochen, da möchte ich noch einen kleinen Sidestep in zwei andere Bereiche oder Beteiligungen der ÖKB machen, Tourismusbank und dann auch die Österreichische Entwicklungsbank noch. Hat man schon gehört, aber was macht die Tourismusbank genau?
Die Tourismusbank ist eigentlich unser jüngstes Gruppenmitglied seit 2019. Und zwar, die Tourismusbank macht die gewerbliche Tourismusförderung der Republik Österreich im Auftrag des Wirtschaftsministeriums. Okay. Das heißt, man kann sich da vorstellen, es gibt ganz viele Klein- und Mittelbetriebe im Tourismus- und Freizeitwirtschaftsbetrieb. Und da ist es so, dass es für die zinsgestützte Kredite gibt, dass es teilweise auch Haftungen gibt. Und das ist genau das, was die Tourismusbank abwickelt. Das heißt, da geht es um die Tourismusförderung. Also passt super in das ÖKB-Portfolio rein, wo es ja auch im Wesentlichen um Support und Möglichmachen für die Wirtschaft geht. Und quasi da haben wir halt quasi die Tourismussparte mit drinnen.
Und 2019 gegründet, ist 2020 gleich einmal eine Mega-Challenge mit einer Kleinigkeit namens Pandemie gekommen.
Genau, ja, ne? Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, wir haben 2019 haben einen Anteil von knapp 70% übernommen von der, von der ÖHT. Die ÖHT ist fast so alt wie die ÖKB. Die ÖKB wurde 1946 gegründet, die ÖHT 1947. Das heißt, sie ist auch schon fast so alt wie die ÖKB. Aber quasi bei uns in die Gruppe ist sie zu dem Zeitpunkt gekommen. Und ich glaube, es ist wirklich eine tolle Ergänzung, die wir damit haben für es im Sinne des Förderangebots für die österreichische Wirtschaft.
Und Österreichische Entwicklungsbank bitte ich auch noch einzureihen, was die genau macht.
Die Österreichische Entwicklungsbank wurde gegründet 2008. Und ich kann mich noch wirklich gut erinnern, weil ich war damals quasi so bei den Geburtshelfern mit dabei. So in der ersten Phase, wo du deinen Businessplan machst für die Gesellschaft. Und überlegst, wie kriegst du das, was eigentlich das Ziel ist, nämlich Entwicklungspolitik im Wege von kommerziellen Finanzierungen für, ich sage jetzt mal, Entwicklungsländer und dort im Wesentlichen für den Privatsektor und nicht den öffentlichen Sektor. Das heißt, es geht jetzt nicht um Staatsfinanzierungen, sondern es geht wirklich um gezielte Investitionen und Finanzierungen in den Privatsektor in diesem Bereich, wo man dann eben schaut, dass man entweder versucht, möglichst viel finanzielle Inklusion, also teilweise Mikrofinanz zu machen, teilweise Klimafinanzierung und wirklich versucht eben die Bedingungen in dem Land durch Finanzierungen, die auch kommerziell möglich sind, einfach auch möglich zu machen.
Und mit dem Jahr 2024 ist noch eine weitere Aufgabe dazu gekommen, Frau Präsidentin, Aktienforum. Ja, ich habe früher viel gemacht, Helmut Longin als Präsident, einer deiner Vorgänger. Robert Ottl war jetzt jahrelang mit seinem Rückzug aus der Voestalpine als CFO, ist das vakant geworden, du hast übernommen. Was habt ihr vor mit dem Aktienforum?
Was haben wir vor mit dem Aktienforum? Im Wesentlichen sind die Themenstellungen, ich sage jetzt mal, leider über die letzten Jahre ziemlich ähnlich geblieben. Es geht darum, einen aktiven Kapitalmarkt, ich sage jetzt mal, zu fördern, zu versuchen, die Themenstellungen inhaltlich und transparent auch darzustellen. Das ist was mir ein ganz besonders großes Anliegen ist. Ich bin absolut der fixen Meinung, dass das Thema Kapitalmarkt kein ideologisches ist, sondern es ist ein Marktplatz, wo es darum geht, Eigenkapital oder Kapital für Unternehmen aufzubringen, die dementsprechend auch investieren in den Standort, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen, also quasi auch Wachstum und Innovation zu finanzieren. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Bedürfnis von Anlegern zu investieren, zum Beispiel auch nachhaltig zu investieren, also wie wir es zuerst schon besprochen haben, und einfach diese beiden Seiten zusammenzubringen. Und für mich ist der Kapitalmarkt was absolut nicht Ideologisches und ich möchte das Thema auch dementsprechend so aufgreifen und in diese Richtung auch aufbereiten. Und schauen wir mal, von wie viel Erfolg es gekrönt ist. Aber ich bin davon überzeugt, wir können nur Positives erreichen.
Definitiv. Ich sage immer, wir müssen als Kapitalmarkt einfach lauter werden. Ja, wir haben viel zu viele verstreute Stimmen, letztendlich auch zum Teil unterschiedliche Interessen innerhalb der Kapitalindustrie, der Bankenindustrie und so weiter. Wir werden jetzt Kapitalmarktstimme.at bringen. Ich habe Barbara Blaha zu Gast gehabt vom Momentum-Institut, ja, und es war für mich ein absolut bereicherndes Gespräch, weil man sagt, es sind immer mehr Unterschiede da, Ungleichgewichte in der Vermögensverteilung. Und ich glaube eben, dass der Kapitalmarkt ein Weg zur Lösung dieses Problems ist. Und es war ein tolles Gespräch auch. Ja, was können wir tun, dass wir mehr Österreicherinnen und Österreicher an den Kapitalmarkt bringen? Und ich sehe das durchaus auch ein bisschen mit Home Bias, also nicht nur ein ETF kaufen, wo kein österreichisches Unternehmen drinnen ist. Gibt es da bei euch auch so Überlegungen, weil die Mitglieder vom Aktienforum sind natürlich nicht die Tesla, sondern die Voestalpine?
Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, egal was man macht, wo man investiert, wie man sein Geld veranlagt, auch wenn es am Sparbuch ist, ist einfach zu wissen, was man tut. Mhm. Das heißt, für mich ist in dem Zusammenhang das Thema Financial Literacy ein ganz wichtiges. Und das hängt jetzt nicht bloß mit dem Investieren oder Sparen zusammen, sondern schlicht und ergreifend, das beginnt für mich viel früher, nämlich was tue ich mit Geld, im Sinne von, wie komme ich dazu, was kann ich mir leisten, was kann ich ausgeben, was kann ich sparen, was kann ich investieren. Also das beginnt für mich schon viel früher und ich muss gestehen, ich bin jetzt echt happy, dass, ich glaube, dieser Tage wurde auch veröffentlicht, es gibt neue Unterrichtsmaterialien auch für die Schulen.
Hat
gepostet, ich glaube, das ist dieser Tage herausgekommen. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dieses Thema, das früher vielleicht viel mehr innerhalb der Familien auch weitergegeben wurde, auch jetzt einfach institutionell oder institutionalisiert über die Schulen, über andere Organisationen auch reinzubringen in die Bevölkerung. Weil meine Überzeugung ist, ich kann dann guten Gewissens irgendwo investieren oder mit meinem Geld was tun, wenn ich weiß, was ich tue. Wenn ich weiß, welches Risiko ich eingehe, welche Ertragschancen ich habe, was das bedeutet. Ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig. Und ja, Finanzbildung ist der beste Anlegerschutz. Also ist aus meiner Sicht ein absolutes Credo.
Absolut, ja. Und was die Finanzbildung für Schülerinnen und Schüler betrifft, bin ich absolut deiner Meinung. Christoph Boschan, ich könnte ihn auch umarmen dafür, hat zuletzt ein paar Mal aber dann auch gesagt, okay, irgendwann einmal braucht man auch Skin in the Game, nicht immer nur so sagen, wir machen Finanzbildung und schauen in Umfragen gut aus, reicht halt auch nicht, sondern man muss halt irgendwann auch zu investieren dann letztendlich beginnen. Das kann man natürlich nicht in der Schule ansetzen, es ist klar. Ich persönlich sehe eine Lost Generation, die Eltern der jetzigen Schüler, die wurden durch Aktienbashing 2008 FF von mehreren Regierungen einfach vertrieben. Was kann man für Erwachsene tun? Finanzbildung in Schulen ist ein Punkt. Mittlerweile lernen ja zum Teil 18-Jährige ihren Eltern schon, wie man ETF kauft.
Ich finde ja ganz positiv. Das nennt sich Reverse Mentoring, oder?
Absolut.
Neu, modern, würde man Reverse Mentoring sagen. Ja. Ist aber auch eine tolle Geschichte. Und wenn man überlegt, ich meine, das funktioniert ja jetzt nicht bloß bei Veranlagungen vielleicht so, sondern auch im Wege der Digitalisierung. Und ich glaube, jeder von uns hat entweder schon einmal quasi die Erfahrung gemacht, ja, ein Jüngerer erklärt einem was. Oder man erklärt seinen Eltern. Ich glaube, das ist einfach... So funktioniert es schlicht und ergreifend. Es geht um einen Austausch, es geht auch darum, wirklich über die Themen zu sprechen, auch wirklich über Geld zu sprechen. Ich glaube, das ist einfach auch noch eine Scheu. Und vielleicht was, wo ich mich in letzter Zeit unheimlich drüber gefreut habe, ist, ich bin von einer Kollegin im Haus angesprochen worden, ob es irgendwie möglich wäre, so auf Low-Key auch so ein Thema Finanzbildung, nämlich genau für Mitarbeitende und Erwachsene zu machen.
Das wäre so wichtig.
Ich habe gesagt, du rennst ein offenes Scheunentor ein, du kannst jeden Support haben. Ich halte das für absolut wichtig. Und das Schöne ist, die Idee ist nicht von mir gewesen, sondern die ist schlicht und ergreifend von der Kollegin gekommen. Ja. Und das ist einfach so viel auch Eigeninitiative, die damit verbunden ist. Und ich glaube, wenn man da ein paar mehr Pflänzchen auch, ich sage jetzt mal, unterbringt und pflanzen kann, das kann wirklich was Schönes werden.
Ja, ich glaube, genau diese Lost Generation, die jetzt so 35- bis 45-Jährigen, die sind für den Kapitalmarkt leider verloren gegangen aus mehreren Gründen. Vom Aktienforum erwartet man natürlich als börsefreundlicher Mensch, der ich da bin, auch ein bisschen politische Agenda zu setzen. Jetzt sind wir knapp vor Wahlen. Momentan schwierig, oder? In der Sekunde jetzt.
Ich würde die Erfolgswahrscheinlichkeit für irgendwelche Umsetzungen, die von Themenstellungen, die auch jetzt im Regierungsprogramm eigentlich noch drinnen wären, muss ich gestehen, sehe ich jetzt nicht mehr relativ groß. Genau. Also ich glaube, tendenziell vernachlässigbar, nachdem man Ende September wählen. Mhm. Aber das war das, was ich zuerst gemeint habe. Die Themen am Kapitalmarkt sind eigentlich, um da zu fördern, sind in den letzten Jahren ziemlich gleich geblieben. Es geht um das Thema der Begünstigung von langfristigen Vermögensveranlagungen, einfach das wieder einzuführen. Das ist ja was durchaus, ich sage jetzt mal, auf einer OECD-Ebene, im OECD-Report, quasi, das sind auch Themenstellungen, wo es darum ginge, im Prinzip einerseits quasi für die Finanzierung der Unternehmen zu sorgen, und andererseits aber natürlich auch den langfristigen Vermögensaufbau und die Vorsorge für Altersvorsorge, Pensionsvorsorge, auch da was zu tun. Das heißt, das Thema Behaltefrist, das ohnehin allgegenwärtig ist, ist natürlich ein ganz wichtiges, das damit reinspielt. Ja, weiteres Thema ist, das immer da ist und wo man das Gefühl hat, das Pendel schlägt gerade in ein Extrem aus, ist das Thema Regulierung. Regulierung ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Es geht dann um die Art und Weise, wie es umgesetzt wird. Da ist schon der Wunsch, Goldplating zu vermeiden oder überhaupt hintanzustellen und die Umsetzung auch möglichst pragmatisch und für die Wirtschaft, auch darstellbar, ja, umzusetzen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das Thema Zugang zum Kapitalmarkt auch für KMUs, für Startups, für Kleinunternehmen, wo man sagt, okay, gut, da geht es um Innovation, da geht es auch um, da braucht man Equity, da braucht man Eigenkapital, da ist eine Kreditfinanzierung nicht unbedingt das Wesentliche. Also nicht
vor allem, weil Fremdkapital wieder teurer geworden ist.
Genau, ist ja wieder teurer geworden und grundsätzlich, ich meine, ein gewisser Leverage ist okay, aber ich sage jetzt mal, risikoreichere Investitionen bloß durch Fremdkapital zu finanzieren, ist vielleicht auf die Dauer nicht ganz nachhaltig im Sinne von resilient, ja, um dann das gut darzustellen.
Vor allem wird man Intellectual Property nicht über Fremdkapital finanzieren können. Das ist ein typischer Börse-Case einfach. Genau. Diese Wachstumsthemen, wo wir als Standort und wo wir als Europa auch ein bisschen zurückgefallen sind. Ich muss deinen Vorgänger nochmal zitieren, den Robert Ottl. Wir sind der gleicher Meinung, was das jetzige Modell von dem Zukunftsvorsorgekonto da von Magnus ist. Der Robert hat gesagt, das ist eine Chance, wortwörtlich im Podcast bei mir. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen die einjährige Behaltefrist zurück. Es gibt eh schon so die Steuereskalation und man kann nicht so weit in die Zukunft sehen, weil die Welt so schnell geworden ist. Das möchte ich jetzt mit dir gar nicht so stark ausrollen. Aber das ist ein Thema natürlich. Und das zweite Thema ist, wenn man jetzt natürlich hört, Gulasch kochen ist wichtiger als letztendlich Finanzbildung zu vermitteln, dann ist das auch ein Call to Action an eine neue Regierung, das vielleicht ein bisschen entspannter zu sehen. Ja. Aber lass ich mal so stehen.
Ich würde jetzt nicht widersprechen.
Das war aber ein herrlicher Sage. Ich habe jetzt einen Sponsor gefunden, kann ich jetzt schon outen, weil er zum Zeitpunkt des Sendens der Folge schon da ist. Also Haradat wird das Gulasch zur Verfügung stellen quasi, dass wir uns wieder den Aktien widmen können. Oh ja. Weil warum denn nicht beides? Ich kann ja Gulasch kochen können und trotzdem Aktien mögen.
Absolut. Also ich kann auch beides. Also insofern, man schafft es ja irgendwie dann doch. Und
vielleicht schaffe ich es dir, ein Rezept abzuringen irgendwann für die Jugend, dann hätten wir das Thema Gulasch erledigt.
Und ja, wenn man vielleicht machen wir mal ein gemeinsames Gulasch kochen und reden über Finanzbildung dabei.
Ich nehme dich beim Wort, nämlich für die Lost Generation irgendwie.
Ja. Ja. Ja, nein, und ich glaube, es gibt viele Themen und Vorsorgedepot, was ich mir wünschen würde in dem Zusammenhang, dass es eine Lösung ist, die nicht unheimlich kompliziert ist und in der Abwicklung einfach so komplex, dass es, ich sage jetzt mal, dann auch nicht mehr das bringt, was es vielleicht auslösen wollte. Also insofern aus meiner Sicht wäre es sicherlich eine Behaltefrist, die ganz klar ist, wo es eindeutig ist, die dann auch in der Abwicklung keine Schwierigkeiten macht, wäre sicherlich das Einfachste und aus meiner Sicht das zu Bevorzugende.
Wir haben ein Modell gehabt, das da recht gut funktioniert hat in der Vergangenheit und wir haben 2012 dann die Effekte gesehen. Die Leute haben den Kapitalmarkt verlassen und es ist uns die Lehman-Erholung, die an anderen Märkten funktioniert haben, gestohlen worden, weil die Leute einfach viel zu früh verkauft haben, um letztendlich dem Monster der Besteuerung auszukommen. Und mit der ökosozialen Steuerreform hat man gesehen, dass es bei Kryptos besser geht als bei Aktien oder bei Gold. Und das ist für mich auch eine Diskriminierung und da spreche ich jetzt das Aktienforum an, dass man da kämpft, um diese Diskriminierung gegen Kryptos oder Gold irgendwie zu verringern halt einfach.
Ja. Ja. Das ist definitiv einer der wichtigen Punkte. Ein zweiter ist, jetzt, wenn du das von der Unternehmensseite her anschaust, du hast da gewisse steuerliche Benachteiligung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital.
Riesig, ja.
Und das ist natürlich Kest auch ein Punkt. Köst, ne? Genau, ja. Das, genau, Kest und Köst. Also du hast genau dieses Thema auch. Das ist auch mit ein Grund, wo ich sage, das muss man eigentlich auch anders darstellen. Vor allem, wenn dann der Ruf da ist, eigentlich die Unternehmen brauchen mehr Eigenkapital, um auch resilienter zu sein, um eben auf die ganzen Krisen, die wir jetzt in den letzten Jahren, ich sage jetzt einmal, ganz gut verwunden haben, aber es kommen sicher die nächsten und damit wird auch damit Eigenkapital und Risikokapital notwendig sein, um eben die Unternehmen und damit eben auch die Arbeitsplätze und den Standort und alle diese Themen sicherstellen zu können.
Das ist ein Audio-Podcast, aber die leuchtenden Augen, wenn du, ich glaube, du freust dich auf diese Aufgabe.
Ja, es ist einfach was, was mir von Haus aus gut liegt. Der Kapitalmarkt ist ein Thema, das ich so absolut sinnvoll finde, nämlich jetzt in dieser inhaltlichen Variante und in der entideologisierten Variante. Und damit halte ich das für extrem wichtig und damit setze ich mich auch sehr gern dafür ein.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Liebe Angelika, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Die Hoffnung lebt in Person meines Gastes auch. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Danke und ciao. Thank you.